Mein Name ist ja Martin Kamphuis. Ich bin Holländer. Ich werde nie eine echte Deutsche in dem Sinne, obwohl ich schon lange in Deutschland wohne. Man muss ja auch, wenn man Swab sein will, dann muss man hier geboren sein, oder? Ich habe hier 2,5 Jahre gewohnt in Korntal, wo wir ein Studium belegt haben. Und habe so ein bisschen dieses Ländle kennengelernt. Und das war schön. Jetzt zur Zeit wohnen wir noch in Hessen. Aber wir sind auch schon wieder in einen Umzug bezogen. Ja, heute ist das Thema der Weg der Erleuchtung. Das heißt vom Buddhismus zu Christus. Das ist ja ein Weg. Gestern sprach mich jemand an, der sagte, wer diesen Weg geht, vom Buddhismus zu Christus, der hat dagegen vielleicht Hunderte, vielleicht Tausende und Abertausende, die genau den anderen Weg gehen. Von Christentum zum Buddhismus. Und da hat er recht. In dem Sinne bin ich mir völlig davon bewusst, dass ich im sicheren Sinn gegen den Strom schwimme. Im Strom heute geht hin zum Buddhismus. Vielleicht nennen sich noch nicht viele Menschen Buddhisten, aber sie interessieren sich dafür. Und vielleicht haben sie sich schon viel mehr dafür geöffnet, als sie denken. Viel von dem Gedankengut, auch in alternative Heilmethoden, auch in den Schulen, wir werden vielleicht einiges auch heute noch ansprechen, kommt eigentlich aus den östlichen Religionen. Sprich aus dem Buddhismus. Und wenn wir die Sache auf den Grund gehen wollen, dann müssten wir vielleicht etwas von dem Buddhismus wissen, um erkennen zu können, wo kommt das her. Ich hoffe, dass wir heute ja einen kleinen Lichtblick geben können, was der Buddhismus als Hintergrund hat, aber auch den Gegensatz, wir gehen ja zu Christus, ich bin ja Christ geworden, wir werden persönlich von uns berichten, wie das vor sich gegangen ist. Also in der Bibel kommt dieses Wort Erleuchtung auch vor und ich möchte gerne anfangen, diesen Vers uns zu lesen. Sie steht in den Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 18. Da heißt es, und er, Gott, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, ist. Ein Vers geht in dem Sinne noch weiter. Es listet eine Anzahl Dingen auf, weswegen wir erleuchtete Augen des Herzens brauchen. Und da kann man schon einen großen Unterschied zwischen dem Buddhismus und dem Christentum erkennen. Im Buddhismus ist Erleuchtung eine Zustand, die man erreichen kann. Erleuchtung ist etwas, was einerseits in einem ist, es heißt, die sogenannte Buddha-Natur oder die göttliche Natur ist in einem, aber auch einen Zustand, der jenseits von allem, was wir hier erfahren, zu finden ist. Also hier, alles, was sichtbar ist, ist eben eine Illusion, so glauben die Buddhisten. Und die Erleuchtung ist jenseits dieser Welt. Ich werde nachher darauf zu sprechen kommen, auch jenseits von allem, was Leben ist. Nun sagt diesen Vers in den Epheserbrief, dass wir erleuchtete Augen des Herzens zunächst mal erbeten. Paulus bittet darum. Gott, gib uns die erleuchtete Augen des Herzens. Ein großen Unterschied. Wir glauben als Christen in dem Sinne, dass die Erleuchtung noch nicht in uns vorhanden ist, dass es uns nur durch Geschenk von Gott her gegeben werden kann. Die Buddhisten glauben, nein, das ist schon in einem, das muss nur aufgedeckt werden. Und dann sagt diesen Vers aus, dass die Erleuchtung dazu dient, dass wir etwas Bestimmtes erfahren, dass wir die Hoffnung, die wir in Christus haben, erkennen, dass wir die überschwängliche Reichtum seiner Gnade kennenlernen und seine Kraft, die in seiner Auferstehung vorhanden ist. Also die erleuchteten Augen des Herzens sind mit einem bestimmten Zweck gegeben worden. Während im Buddhismus, könnte man sagen, die Erleuchtung zum Selbstzweck oder ist ein Zustand, den man erlangen will oder soll. Ein Ziel, wo man nicht in Begegnung oder in einem Gegenüber zu einem Gott steht, sondern in diesen Zustand aufgeht. Im Buddhismus gibt es nicht so einen lebendigen Schöpfergott, der uns in der Bibel vorgegeben wird. Das würde jeder Buddhist, auch wenn man den Dalai Lama das fragen würde, leugnen. So einen Gott gibt es nicht. Also ist das Ziel der Erleuchtung im Buddhismus ein ganz anderes als das Ziel im Christentum. Und oft wissen wir das nicht, glauben wir, ach, Buddha ist vielleicht ähnlich wie Gott. Wenn wir und wenn vielleicht auch Buddhisten, aber vielleicht das Bild, was uns alle vor Augen steht, wenn wir Kirchen sehen und wenn wir dieses Kreuz auf den Kirchen sehen, wo Jesus für uns gestorben ist. Wenn wir dieses Bild sehen, dann würden Buddhisten sagen, das ist ein jämmerlicher Zustand. Soll so ein Menschen anderen Menschen helfen können, der wirklich so jämmerlich gestorben ist? Das ist ja ein Bild von Schwachheit. Und das ist ja eigentlich, sag mal, zunächst nicht, was wir wollen. Wir wollen doch alle kräftig sein. Wir wollen Harmonie erfahren. Und wenn man den Buddhisten so ein Bild zeigt, dann sagen sie, ach, was soll man da schon mit anfangen? Sie schauen lieber auf das Bild des Buddha, was so eine Harmonie ausdrückt, was so eine Unerschütterlichkeit ausdrückt. Und das ist etwas, was uns doch eigentlich ja allen angeht. Wir möchten Harmonie haben. Wir möchten so eine Ruhe haben, gerade in unserer hektischen Zeit heute. Und das wird von den Buddhisten konkret angeboten. Also ihr Angebot der Ruhe, zunächst ein Angebot, ein ganz wichtiges Angebot, was durch Meditation auch erlangt werden kann, ist etwas, was genau in diese Zeit hineinpasst. Ich habe mal so ein Plakat in verschiedenen Städten hängen gesehen, wo dieses Angebot der Meditation angeboten wird. Und da stehen einige Dinge darauf, wo man sagen würde, von ja, das ist doch interessant. Das ist etwas, was wir alle haben möchten. Stufen der Meditation, die Buddhisten glauben ja, dass es verschiedene Stufen gibt. Wenn wir dann den dritten Punkt sehen, praktische Übungen, die funktionieren, die wirken. Das ist ja genau, was wir wollen. Wir wollen, dass etwas wirkt. In der christlichen Tradition haben wir irgendwie erfahren, da geht nichts mehr. Alles ist so lau, alles ist so mühsam. Es wirkt nicht. Und so sind viele Menschen auf diesen Angeboten ja eingegangen, weil sie sagen, das möchte ich erfahren. Wenn wir den zweiten Punkt von unten sehen, da heißt es die höchsten Ziele. Erleuchtung und Gottverwirklichung. Und dieses Wort Gott ist natürlich ein Wort, was eigentlich die Buddhisten in dem Sinne nie gebrauchen würden. Sie würden sagen Buddha-Verwirklichung. Aber sie kommen dann auch in ihrem Sprachgebrauch uns entgegen. Wenn wir sagen Gottverwirklichung, ja, das möchten wir. Aber was meinen sie damit? Sie meinen, in uns gibt es die sogenannte göttliche Natur oder die Buddha-Natur. Und wenn wir das erkennen, dann würden wir das verwirklichen können. Und das ist etwas, was viele Menschen möchten, die in sich verborgene Kräfte ja praktisch wieder zu entdecken. Wir wollen, ich habe es schon gesagt, alle Ruhe haben. Wenn wir in den Zeitungen solche Annoncen sehen, dann ja, sind sie deswegen gegeben, weil uns das anspricht. Air Tours, Travel in Style, Wellness. Wir möchten uns wohlfühlen, wie diese Dame auf dem Bild, die so harmonisch in Meditationssitz sitzt. Und sie strahlt so etwas aus, was wir innerlich alle erfahren möchten. Harmonie. Also ruhig sein. Und das ist etwas, was uns lockt, können wir sagen, was uns hinzieht zu den Angeboten der östlichen Religionen. Ein anderer Punkt, weswegen Menschen so gelockt werden, ich habe es schon angedeutet, ist eigentlich, ja, dass die Kirchen ja so in ihrer Tradition vielall stecken geblieben sind. Oft sieht es vielleicht so aus wie auf diesem Bilde, dieser evangelischen Akademie. Da begrüßt der Pfarrer die Gäste zu unserem Tag und haben Christen Grund zur Freude. Und sagt er, ich bin gespannt auf unsere Ergebnisse. Also, das ist ehrlich gesagt das Bild, was ich von Kirche hatte. Als junger Mann habe ich also von Kirche nicht viel mitbekommen, da meine Eltern keine Konfession hatten. Also ich bin nicht getauft, nicht konfirmiert, nichts. Sie gingen wohl zu einer Art Gemeinschaft, die sich auch christlich nannte. Und wir durften als Kinder auch eines Tages mitspielen mit einer Art Weihnachtsspiel. Und ich hatte eine sehr schöne Rolle. Ich war nämlich das Hinterteil eines Kamels. Und ich sage immer, das ist meine größte Erinnerung an den christlichen Glauben überhaupt gewesen. Es war auch keine leichte Rolle, weil ich musste ja einen König mit zur Krippe tragen. Mein Rücken. Also, ich wollte natürlich doch mehr. Ich habe gesucht nach dem Sinn des Lebens oder nach Wahrheit, nach Erleuchtung. Ich wusste nicht, weswegen. Und eines Tages, als ich gerade Abitur gemacht habe, habe ich mich selbst dann gesagt, du gehst weg, du machst dich auf der Reise. Und meine Eltern haben mir das auch freigestellt und sagten also, hier machst du mal einen Ausflug, du hast jetzt den Abitur geschafft. Und ich bin nach Südamerika gereist. So sah ich aus. Das war auch alles, was ich dabei hatte. So habe ich 8 Monate rundgereist durch Südamerika. Und ich habe innerlich gesucht. Es war eine tiefe Sehnsucht in mir. Ich wusste nicht genau, wonach. Ich dachte vielleicht zunächst mal in der Liebe. Und dass ich eines Tages ein Mädchen sah, blonde Haare, blaue Augen, da dachte ich von, boah, das könnte sie sein. Also ich war so verliebt, dass ich mich gar nicht wusste, was ich jetzt sagen sollte. Und zum ersten Mal in meinem Leben merkte ich, es ist etwas in mir, was dieses tolle Gefühl der Liebe hemmen würde. Weil ich dachte, wenn ich vielleicht mit diesem Mädchen zusammenkommen würde und wir würden Streit bekommen, das würde eine Katastrophe sein. Dann wird diese schöne Gefühl der Liebe, diese Harmonie, die ich so verspürte, verdorben sein. Und ich merkte, in mir stecken solche vernichtende Kräfte. Ich merkte, irgendwie musste ich noch was anderes haben, damit ich mich reinige, damit ich wirklich rein sein kann, um solche enorme Gefühle zu meistern. Und der Buddhismus war dann irgendwann auf dem Weg. Eines Tages, als ich dann angefangen habe, Psychologie zu studieren, erzählte ein Nachbarsmädchen. Sie erzählte, dort in Indien, da gibt es tibetische Lamas, Lehrmeister, und die haben sowas Faszinierendes. Vielleicht können die dir bieten, was du suchst. Ich bin dahin gereist. Und sie strahlten auch tatsächlich etwas aus. Ich dachte, wenn es schon nicht in der Liebe liegt, dann vielleicht in der Religion. Und so machte ich mich auf den Wege und wurde tatsächlich Buddhist. Ich habe, man könnte sagen, eine Art Hingabe nach einem Monat Praxis gemacht. Ich habe eine Hingabe gemacht, indem ich ausgesprochen habe, ich nehme meine Zuflucht in Buddha, meine Zuflucht in Dharma, das ist die buddhistische Lehre, und meine Zuflucht in Sangha, das sind die buddhistische Gläubigen. Und das habe ich nach meinem ersten Monat, einen Intensivkurs im Buddhismus getan. Da waren etwa 150 westliche Leute und ein tibetischer Lama, die etwas gebrechlich Englisch sprach. Und die haben alle diese Art Hingabe an den Buddhismus gemacht und so einen Anfang gemacht. Das ist nicht unbedingt notwendig. Buddhismus ist eigentlich etwas, was sich mehr innerhalb abspielt. Ob man so eine Zeremonie tut oder nicht, ist nicht unbedingt notwendig. Aber ich habe es getan. Der Buddhismus kommt zu uns in vielerlei Arten und Weisen. Man könnte sagen, viele können gar nicht so viel mit dem Buddhismus anfangen. Aber diese Dinge haben vielen, gerade auch Jugendlichen, schon mal gesehen. Oder vielleicht sogar um. Das sind eigentlich Buddha-Bändchen. Anfänge, diese Bändchen, liegen nämlich in dem Buddhismus. Die haben den Glauben gehabt, dass diese beendet da, also aber die Konzentration soll auf dem Mittelpunkt sein. Und von der östliche Hintergrund ist ja der Mittelpunkt, der Punkt, wodurch man in andere Sphären hinübergeht. Ich habe mal eine Kindergärtnerin gesprochen und die hat eine Beobachtung gemacht, was sehr interessant war. Sie sagte, sie hatte Kinder beobachtet, die über mehrere Wochen, Monaten Mandalas gemalt haben. Und sie merkte, dass diese Kinder allmählich ganz andere Farben benutzten, als die sie sonst benutzen würden. Und ich habe sofort gesagt, das glaube ich sofort. Das ist ein Zeichen, dass irgendwie etwas wirkt. Dass die Kinder schon sich Stück weit auf andere Sphären, auf andere Mächte eingelassen haben, die ihnen auch vorgeben, vielleicht ganz andere Farben zu benutzen. Die Farben in solche Mandalas haben genauestens symbolische Bedeutungen. Und so sind sie durchweg auch wichtig. Als ich ja den tibetischen Buddhismus in Indien kennengelernt habe, ich bin ja nach Indien gereist, ich war dort 8 Monate während meiner ersten Reise, dann begegne ich Tibeter, die mich so ja fast wie angebetet haben. Der Dalai Lama macht das ja hier auch, der ist überaus populär. Hier sitzt er zusammen mit Präsident Bush und wir sehen, dass er ihm fast wie so anbetet. Was tut er eigentlich dort? Es ist nicht so, dass er nun Präsidenten Bush oder seine äußere Erscheinung anbetet. Nein, er verneigt sich Stück weit für die sogenannte innere Buddha-Natur von Präsident Bush. Weil er ja glaubt, dass diese innere göttliche Natur, diese Buddha-Natur in jedem Menschen wohnt. So begegnen mir die Tibeter. Sie verneigen sich für mich. Also, und das, ich fand das fantastisch. Ich denke von, wow, sie halten viel von mir. Also das gab ein gutes Gefühl. Ich dachte, wie freundlich. Viele Menschen nehmen es nur als ein freundliche Gäste. Aber es steckt tatsächlich diese religiöse Bedeutung dahinter, dass einem die sogenannte Buddha-Natur angebetet wird. Und so soll man das ja auch bei den anderen tun, indem man die jeweilige Buddha-Natur anbetet. Die Tibeter sind ja sehr, sehr fleißig. Sie geben sich ganz und gar hin in ihre Religion. Und das habe ich auch getan, ähnlich wie diese Tibeter. Vielleicht können wir es sehen, hier im Vordergrund ist ein liegender Mann, der über eine staubige Straße geht und jeder Schritt sich lang auf den Boden wirft. Eine Frau geht dahinter und so pilgern sie ihre Wege. Weswegen tun sie das? Sie tun das, weil sie wissen, dass die Buddha-Natur zwar in ihnen ist, aber verunreinigt ist. Und nun müssen sie sich demütigen, müssen praktische Übungen tun, um praktisch diese Verunreinigungen aufzulösen. Und ich wusste das auch, habe mich genau in dieser Art und Weise an einem heiligen Ort 60.000 Mal lang auf den Boden geworfen. Weil ich dachte, an diesem heiligen Ort, das haben die auch gesagt, kann man dafür ganz besonders viel positive Energie sammeln, kann man sich ganz besonders gut reinigen. Und das war mir wertvoll, weil ich wollte unbedingt diese Erleuchtung erfahren. Viele Menschen wissen gar nicht so direkt, was eigentlich der Hintergrund des Buddhismus ist. Sie schauen nur auf die Wirkungen, auf das, was wir hier sehen, friedvolle Meditation und so weiter. Aber gehen oft nicht zurück nach den Hintergründen. Die Hintergründe sprechen ja an auf die erste Lehre Buddhas. Diese Lehre ist die Lehre der sogenannten vier edlen Wahrheiten. Und diese Wahrheiten sind grundlegend für alle Formen des Buddhismus. Erste Wahrheit ist, alles Leben ist ja unablässigem Leiden unterworfen. Das Leben ist Leiden. Und das ist so grundlegend, dass wenn Sie auch sagen, okay, wir sind hier und vielleicht haben wir einen schönen Tag, die Sonne scheint oder wir haben Urlaub, wir fühlen uns wohl, dann sagen Sie, vielleicht hat man mal kurz eine gute Erfahrung, aber das ist vergänglich. Es wird vorbeigehen und Grundlage auch dieser guten Erfahrung ist eben Leiden, weil alles vergänglich ist. Wenn von christlicher Seite man einem Buddhisten sagen würde, wir bekommen ewiges Leben, dann würde das für einen Buddhisten bedeuten, er würde ewiges Leiden erfahren. Und er sagte, na danke, für dich. Also so krass und so konkret müssen wir das auch auffassen. Der Buddha lehrte natürlich weiter diesen Weg und sagte und beschrieb dann die Ursache des Leidens, das in den Begierden liegt. Und wir sehen hier natürlich gewisse Parallelitäten. Auch die Bibel sagt in Jakobus konkret, dass es ja unsere Begierden sind, die uns fortreißen und wegziehen von Gott. Dann sagte Buddha als dritte Wahrheit, dass das Leiden aufgehoben werden kann, indem man sich befreit von den Begierden. Also pure Rückzug aus dieser Welt war die ursprüngliche Lehre Buddhas. Also Meditation ist Rückzug und versuchen, die innere Buddha-Natur aufzudecken. Und dazu müsste die vierte Wahrheit in Acht genommen werden, sogenannte heilige achtfache Pfad. Und das ist ein Pfad, der genauestens beschreibt, was wir zu beachten haben. Da geht es über alle Ebenen, ob es um Anschauung geht, über Gebrauch unseres Körpers, unsere Handlungen, unsere Taten oder auch unsere Sprache, unseres Denkens und dann zu den tiefsten Lagen, das unterste Wort, das sich in sich versenken, deutet ja die Meditation an. Und das aber alles in rechter Art und Weise und das wird genauestens beschrieben, wie man sich zu verhalten hat. Auch die gute und böse Taten werden genauestens beschrieben. Ein Mönch zum Beispiel hat 625 Gebote zu beachten, wenn er sein Gelübde auf sich nimmt. Also nicht nur 10 Gebote, sondern eben 625. Und das sind ganz enge dabei. Zum Beispiel soll man ja auch keine Tiere töten. Das hat mich in Anfang sehr fasziniert. Mein erster Meditationskurs war schwer. Meine Gliedern taten weh von diesem schwierigen Sitz und so weiter. Und dann gab es ja auch Tiere, die zum Teil über meinen Rücken gekrochen sind. Und das war lästig. Dann durfte man nicht eben schnell so tun. Man musste geduldig abwarten und nach der Meditationsstunde rausgehen und T-Shirt aus und ganz vorsichtig dieses liebe Tierchen an der Seite setzen. So wurde es uns vorgelebt. Also so ein Ehrfurcht vor alle Lebewesen, boah, dachte ich, das ist faszinierend. Das lehrte Buddha konkret, wir sollen uns aus dieser Welt zurückziehen. Sonst werden wir immer wieder negatives Karma auf uns legen. Mein Vater zum Beispiel ist Landwirt. Als ich zurück nach Hause kam, dann hat er all diese Tierchen gespritzt, also, weil die lästig waren für die Ernte. Und dann habe ich gedacht, oh wei, mein Vater hat einen Haufen negatives Karma. Also, das kann auch nicht gut gehen mit ihm. Gut, aber es gibt drei unterschiedliche Lehren, die sich nacheinander entfalteten. Weil diese Form, diese ursprüngliche Form des Buddha, die bekommen die wenigsten eigentlich mit. diese erste Form des Buddha, ich habe schon gesagt, purer Rückzug oder Selbsterlösung. Diese Strömung, die in den südlichen Ländern des fernen Osten noch gelebt werden, heißt die sogenannte Hinayana. Und diese Form lehrt, sich zurückzuziehen und praktisch sich selbst zu erlösen, indem man genau beachtet, was der Buddha gelehrt hat. Man hat zwar vielleicht Lehrer, aber diese Lehrer helfen nur, die genauesten Texte zu weiterzugeben und die Vorschriften zu sagen. Also man ist letztlich ganz alleine. Um die Zeit Christi ging es aber weiter. Auf einmal kam eine Strömung, die sogenannte Mahayana oder großes Fahrzeug genannt wurde, wo Hilfe von außen angeboten wurde. Interessant, gerade auch die Parallelität mit der Geburt Christi, wo Gott ja uns geholfen hat in Jesus Christus. Hier auch dieses Hilfeangebot zweierlei. Eins durch Gurus, Lehrmeister, zum Beispiel der Dalai Lama ist so ein Guru. Zwei durch unsichtbare Gottheiten, zum Beispiel diese Gottheit, die ich schon gezeigt habe, Kalachakra. Das sind wirksame Gottheiten, die in unsere Sphäre also hineinwirken können. Obwohl wir sie nicht sehen können, können wir, indem wir uns sie vorstellen, können wir sie doch auch zu Hilfe anrufen. Und sie werden Kraft geben. Das lehrt die sogenannte Mahayana. Mahayana ist deswegen selbst, also Verwirklichung genannt, so habe ich es genannt, weil man nicht nur sich selbst erlöst und ins Nirvana aufgeht, sondern auch selbst zu einem Guru wird. Also sich selbst verwirklicht und das, was man empfangen hat, so gesagt, durchgibt. Dann die Tantrayana-Lehre, und das ist eine Lehre, die für vielen ganz interessant ist, weil hier auf einmal im Gegensatz zur ersten Lehre gesagt wird, man kann innerhalb von einer Lebenszeit, von einem Leben, Buddhisten glauben ja in Reinkarnation, innerhalb von einem Leben die Erleuchtung erlangen. Das möchten wir doch. Wir möchten schnellen Erfolg haben. Und deswegen spricht ja gerade diese Richtung uns an. Was ist zentral in diesem Punkt? Das ist, ich habe es runtergeschrieben, sogenannte Lehre der Selbstvergöttlichung. Indem man diese Gottheiten, zum Beispiel Kalachakra, genauestens sich vorstellt und nachdem man sich das vorgestellt hat, sich ganz genau damit vereint, also eins mit ihm wird, wird man zu dieser Gottheit, nämlich Kalachakra, und vergöttlicht man sich selbst. Und indem man praktisch dieser Gottheit wird, kann man ganz schnell auf diesem Weg zur Erleuchtung gelangen. Und das ist praktisch, was der Buddhismus anbietet. Diese drei unterschiedliche Strömungen sind zum Teil gegensätzlich. Manche, die auch unser Buch gelesen haben und die sagen, also ich war Buddhist, so heißt unser Buch, ich war 7,5 Jahre ein tibetischer Buddhist. Manche sagen, du warst nie richtiger Buddhist. Und ein Stück weit stimmt das ja auch, weil die erste Strömung des Hinayana, diese Strömung, lehrt ganz andere Dinge, sich ganz zurückzuziehen aus dieser Welt. Und diese Tantrayana lehrt, du kannst Hilfemittel in Anspruch nehmen, zum Beispiel genussvolle Mittel, gutes Essen, Trinken und vor allem, das ganz zentral, die Sexualität als Mittel, um ganz schnell die Erleuchtung erlangen zu können. Das ist etwas, was vielen anspricht, obwohl der ursprüngliche Lehre Buddhas ist, man soll nicht mit fremden Frauen Verkehr haben, wird es auf einmal in Tantrayana gelehrt, dass man das sogar tun muss, wenn man die schnelle Erleuchtung haben will. Also da ein Stück weit gegensätzlich. Ich war 7,5 Jahre tibetischer Buddhist und war auf diesem Weg und habe vieles erlebt. Ich bin zurückgekommen von Indien und bin dann in Westen auf einen Weg gekommen, wo ich einer holländischen Buddhistin begegnet habe, die alternative Psychotherapie betrieb. Ich wurde dann auch alternative Psychotherapeut und merkte, dass das notwendig war, dass was eine neue Ausfüllung war für den Buddhismus, könnte man sagen. Weil durch diese Therapieformen konnte ich mich reinigen. Und so suchte auch der Buddhismus und sicher dieser Tantra-Buddhismus nach Formen, die hier ankommen. Und da begegnet der Buddhismus, man könnte sagen, die ganze esoterische Szene. Da kommt sie auf eine Ebene, wo fast alle esoterische Praktiken mit hineinbezogen werden können, als Weg zur Erleuchtung. Und auf diesem Weg begegnete ich eines Tages meine Frau, und es war eine schöne Begegnung. Ich war auf den ersten Blick verliebt, und ich war bis dahin mit einer Frau zusammen, was eine sehr, sehr schwierige Beziehung war. Das habe ich dann ertragen, weil ich wusste, dass der Buddha ja lehrte, dass das Leben Leiden ist. Aber nun sah ich die Elke und war auf den ersten Blick verliebt und wusste, dass der Buddha auch etwas über Liebe gesagt hat. Das muss man auch verwirklichen. Und ich dachte, vielleicht kann ich das mit der Elke verwirklichen. Und habe mich auf eine Beziehung mit ihr eingelassen. Und so sind wir zusammen auf den Weg gegangen. Elke, vielleicht kannst du mal kurz etwas von dir erzählen. Vielleicht können wir jetzt mal ein paar Gardinen aufziehen, dass es ein bisschen heller wird.
Ja, guten Abend. Dieses Pult ist für große Männer gemacht, glaube ich. Also wenn ich mich normal stelle, können Sie mich sehen, auch hören. Ich hatte den Eindruck, dass es ein bisschen leise war. Ist das so oder ist es... Ja, gut. Ja. Ja, als ich dem Martin vor 12 Jahren begegnete, da war ich bereits 10 Jahre in der Esoterik. Und dort auf der Suche, nicht unbedingt, so wie es im Buddhismus heißt, nach Erleuchtung, sondern vielleicht eher ja nach höherem Bewusstsein. Ich habe das nicht von mir aus jetzt bewusst angestrebt, dass ich gesagt habe eines Tages, ich will Esoterikerin werden oder ich will mich mit Esoterik befassen. Ich wusste gar nicht, was Esoterik überhaupt war. Aber ich machte eine Ausbildung, eine psychotherapeutische Ausbildung, Gestalttherapie. Und darin begegnete ich Lehrern, die in der Esoterik waren und die uns Methoden aus der Esoterik beibrachten. Zum Beispiel Entspannungsübungen. Und in diesen Entspannungsübungen sollten wir uns bewusst für die kosmische Welt öffnen, so hieß es. Wir machten Fantasiereisen, wo wir in Höhlen oder auf Berge, auf Wiesen, an Strände reisten. Und dort zum Teil sollte das der Entspannung dienen, zum Teil aber auch, dass wir Teile unseres Unterbewusstseins meinetwegen in so einer Höhle oder im Keller entdeckten, was wir noch nicht von uns wussten, was noch verborgen war. Und ich machte diese Praktiken regelmäßig dann, zum Teil in der Ausbildung, zum Teil aber auch zu Hause. Und natürlich, was dazugehörte, war Meditation. Das begann ich dann regelmäßig zu tun. Nachdem ich das eine ganze Zeit lang gemacht hatte, entwickelten sich bei mir Phänomene. Und zwar konnte ich plötzlich meinen Körper verlassen. Ich war in einer Gruppe zum Beispiel und ich hörte plötzlich die Leute ganz leise reden. Und ich meinte, ich sei ganz weit weg, ganz hoch. Oder ich sah mich irgendwo, als wir zum Beispiel in Indien waren, konnte ich plötzlich über den ganzen Himalaya sehen. Das waren erstmal unbekannt, das war erstmal unbekannt für mich. Und zweitens war es faszinierend. Zuerst wunderte ich mich, wie kommt das und was kann das sein? Und später nahm ich es als etwas Besonderes. Und das wurde uns ja auch immer vermittelt, dass alle diese Praktiken uns zu einem besonderen Menschen machen. Nämlich wir entwickeln Fähigkeiten, die wir bis dahin nicht gehabt haben. Wir können ja eben als Mensch normalerweise nicht fliegen. Aber wenn wir unsere Seele verlassen können, unseren Körper verlassen können durch unsere Seele, dann können wir das in einer gewissen Art und Weise. Und das ist das Ziel der Esoterik, verborgene Kräfte in uns ja zum Ausbruch kommen zu lassen, sodass wir ein Mensch werden mit besonderen Fähigkeiten. Ich entwickelte auch hellseherische Fähigkeiten. Und was noch geschah, ich meinte plötzlich, mich an vorherige Leben erinnern zu können. Bis dahin habe ich das nie gedacht, dass es so etwas gab. Ich hatte mal davon gehört, aber es war mir sehr fremd. Aber eines Tages meinte ich plötzlich, hier bist du schon mal gewesen. Und ich fragte dann einen Freund von mir, der schon Parapsychologie studiert hatte. Und ich dachte, der muss das ja wissen, der ist ja Experte auf diesem Gebiet. Der machte auch mit mir zusammen diese Zusatzausbildung. Und sagt, gibt es das vorherige Leben? Und er sagte, ja, ja, das gibt es. Und von da an war das für mich Fakt, dass es das gibt. Und es blieb nicht bei einer, wie ich meinte, Erinnerung. Nein, das kam immer schneller und immer mehr. Wenn ich irgendwo hinreiste, dann meinte ich plötzlich, ah, hier ist das und das geschehen. Und heute wird es auch so, heißt es, dass es ja wissenschaftlich bewiesen ist, dass es diese Reinkarnation gibt. Weil ja viele Menschen Dinge erleben, die es tatsächlich gegeben hat, die sich in der Geschichte tatsächlich ereignet haben. Aber wo man nicht mitrechnet, und da habe ich auch damals nicht mitgerechnet, mit einer unsichtbaren Welt. Ich hatte mich also geöffnet und ich merkte, dass ich mehr und mehr mit einer unsichtbaren Welt in Verbindung stand. Dass ich diese Welt zum Teil sogar manipulieren konnte, aber auch, dass ich da unheimlich viel für tun musste, dass diese Welt in Kraft trat. Oder manchmal trat sie auch in Kraft, wenn ich es gar nicht wollte. Ja, auf dieser Folie sehen wir, dass hier unten der Mensch ist und oben der Bereich Gottes. Das ist eine sehr grobe Darstellung. Die Bibel spricht aber im Epheser 2 von einem Bereich der Luft, wo Mächte, Geister, Dämonen, Gewalten sich befinden. Und wenn man jetzt, so wie ich es getan habe und wie es auch der Martin im Buddhismus getan hat, wenn man sich öffnet als Mensch von sich aus für die kosmische Welt, wie es heißt, dann werden wir als erstes in dieser Welt landen. Denn wir von uns aus können uns nicht mit Gott in Verbindung setzen. Denn Gott, heißt es, ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Und darum kann er sich nicht mit uns so verbinden. Das heißt, wir können uns nicht mit ihm verbinden. Er kann das natürlich von seiner Seite. Aber wir können das nicht. Und das wissen ja, wie wir gehört haben, auch die Buddhisten, die ja versuchen, sich zu reinigen. Weil sie wissen, wie sie sagen, dass ihre Buddha-Natur verschmutzt ist. Auf jeden Fall wissen sie von Verunreinigung ihrer Person. Ja, bei mir traten zu diesen Phänomenen auch zusätzlich massive Ängste auf. Mir selber ist das gar nicht so bewusst geworden, aber den anderen Menschen, mit denen ich zusammen war, die merkten, dass ich sehr, sehr häufig von Angst sprach. Ich bekam außerdem Albträume. Ich merkte, dass nachts manchmal Gestalten in meinem Zimmer waren. Und ich konnte mir das nicht erklären, warum das so war. Aber nach und nach wurde es immer selbstverständlicher. Ich merkte ja immer mehr, es gibt diese Welt. Früher hätte ich gesagt, das ist Aberglaube. Aber je mehr ich damit in Verbindung war, umso mehr war mir klar, es gibt diese Welt. Ja, und als ich dann dem Martin begegnete, war ich schon ziemlich einsam auf diesem Weg. Und das ist auch eine Folge auf diesem Wege. Wir werden immer einsamer. Einerseits müssen wir natürlich ganz viel mit Menschen zusammen sein, die auch diese Erfahrung machen. Wir gehen hin und besuchen Kurse, lesen die entsprechende Literatur. Aber wir merken immer mehr, mit den Menschen können wir vielleicht nicht zusammen sein. Im Extremfall haben wir das Gefühl, die haben schlechte Energie. Und wenn ich damit zusammen bin, dann bekomme ich auch schlechte Energie. Also eine Bekannte, die konnte zum Beispiel im Kino nur ganz hinten in der äußersten Ecke sitzen, weil sie dachte, der Saal ist gefüllt mit Menschen mit schlechter Energie. Solche Formen kann das annehmen. Das ist am Anfang alles noch gar nicht so. Am Anfang werden sie nur sensibel, machen schöne Erfahrungen und denken, ja, hier kann ich mich entfalten. Selbstverwirklichung. Ich kann mich selbst verwirklichen, wenn ich das mache. Aber dass man auf dem Weg der Selbstverwirklichung immer mehr einen Weg der Einsamkeit geht, das ist einem meistens nicht bewusst. Bei mir war es so, dass ich nach ungefähr 10 Jahren meine Familie dann verließ, weil ich mein Mann in erster Ehe diesen Weg nicht mit mir gehen wollte. Und die Esoterik, die vermittelt dann einem das Gedankengut, dass es heißt, du, wenn dich einer hindert, diesen höheren Weg zu gehen, zur höheren Spiritualität, zu höherem Bewusstsein, dann lass das hinter dir. Geh du diesen Weg und entwickle dich zu dieser Göttlichkeit. Das tat ich und ich wusste genau, als ich den Martin sah, er ist diesen Weg schon lange gegangen und mit ihm kann ich den auch gehen. Und da habe ich endlich einen Partner und ich bin endlich nicht mehr so einsam. Außerdem hatten wir die gleichen Berufe und so ging ich zu ihm nach Amsterdam. Dort hatte er ein Therapiezentrum und wir arbeiteten dort als Therapeuten. Aber auch nach einiger Zeit merkten wir können den Menschen nicht wirklich helfen. Es tat sich was. Es hatte sich auch was verändert, es hatte auch zum Teil Erfolge gegeben, aber wir kamen nicht bis an die Wurzel. Warum nicht? Heute weiß ich das. Heute weiß ich, dass die Schuldfrage den Menschen im Wege stand. In der Psychotherapie lerne ich nicht wirklich, mit meiner Schuld fertig zu werden. Es kann sein, dass Menschen an mir schuldig geworden sind, und zwar in ganz extremer Weise. Dann schaffe ich das nicht, von mir aus diesen Menschen zu vergeben. Es kann auch sein, dass ich an anderen schuldig geworden bin. Und dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Und da lehrt uns die Esoterik zum Beispiel, du bist nicht schuldig. Es sind die Umstände. Du bist nicht schuldig. Das sprachen wir uns zu während unserer Ausbildung in 2er-Gruppen. Ich bin nicht schuldig. Und nach einiger Zeit habe ich das tatsächlich geglaubt. Aber das Gewissen ließ sich natürlich nicht beruhigen.
Ja, wir machten uns gemeinsam nach einiger Zeit auf eine Reise. Die Elke wollte immer schon reisen. Ich hatte schon viel gereist und ich bin mit ihr gegangen. Wir sind dann als erstes nach Indien gereist, weil ich wollte dort natürlich meine Gurus besuchen. Und als ich dann in dem Haus kam, wo mein Guru auch lebt, das ist in dem Ort, wo der Dalai Lama jetzt zurzeit auch wohnt, das ist ja in Nordindien, Da hat er sein Palast. Da begegnete mir mein Guru ja in folgender Art und Weise. Liegt schon auf. Das war mein Guru. Sieht etwas komisch aus. Der junge Mann war gerade, glaube ich, 3 oder 4 Jahre alt. Und als ich meinen Guru aber kennenlernte, inzwischen war er ja schon 7 Jahre vergangen, war er ein Meister von 80 Jahren alt. Er war ein Lehrmeister des Dalai Lama und war faszinierend, so ein hochstehender Lama als Guru haben zu können. Und zum Glück war es so, weil es war doch ein bisschen komisch, mich vor den kleinen jungen Mann niederzuwerfen. Er war voll in seinem Bewusstsein, Guru zu sein, weil er hat sofort seine Hand dann auf meinen Kopf gelegt und hat mich gesegnet und so weiter. Aber ich konnte noch nicht echt mit ihm so reden. Dann konnten wir auch in dem Haus gehen und da war der Körper des alten Meisters auch vorhanden. Der saß in einem Glaskasten, war tatsächlich erhalten und einbalsamiert worden und dann wie ja eine Art Skulptur oder ein Plastik um ihn gegossen worden. Und so befand er sich in einem Raum des Hauses und wir haben uns davor gesetzt. Es war spürbar, als ob eine gewisse geistliche Gegenwart in dem Raum war. Und als wir da so saßen, ganz ruhig, ging auf einmal eine laute Stimme in mir los, die mir fast wie anbrüllte und sagte, gehe deinen eigenen Weg. Und ich saß da und war total erschüttert. Dieser Mann war für mich wie ein Vater gewesen. Und es war, als ob er mir die Tür gewiesen hat und sagt, jetzt deinen eigenen Weg. Und ich habe mit der Ecke überlegt, was meint er eigentlich und was soll ich jetzt machen? Und verstand dann, dass ich vielleicht zu sehr versucht hat, tibetischer Buddhist zu sein. Und das war eigentlich nicht richtig. Buddhismus ist etwas, was in einem abspielen solle. Und so verließ ich zunächst den tibetischen Buddhismus. Wir waren ja gemeinsam in Indien 3 Monate lang. Es war ein sehr, sehr schwieriger Weg. Dann gelangen wir nach Indonesien, wir meinten, es geht da wohl besser. Ich war zum Teil sehr depressiv. Es war jetzt auch wirklich spürbar, dass ich meine Religion losgelassen habe. Und wenn man dann nichts Neues stattdessen hat, dann läuft man leer. Und das geschah auch in Indonesien. Ein Ort, wo ich dann, wie es auf diesem Bild vielleicht zu sehen ist, fast die Erleuchtung hatte. Es war nicht wirklich so, also ich war tatsächlich am Ende. Ich versuchte es immer wieder mit meiner Meditation. Hier hat die Elke schnell eine Kamera drauf rausgeholt. Ich habe noch schlimmer ausgesehen, meinte sie. Hier habe ich schon mein Gesicht ein bisschen verzogen. Aber auf jeden Fall, wir waren echt am Ende. Und auf diesem Wege waren wir schon 4 Monate unterwegs. Und wir gelangen dann nach 4 Monaten in Australien auf diese Reise. Und wir meinten, da würde es vielleicht besser gehen. Gut, das werde ich nachher, werden wir beide nachher berichten. Wir wollen gerne jetzt Gelegenheit zu geben, zu diesem ersten Teil, vielleicht hier ein paar Fragen zu stellen, wenn da Fragen sind. Also wir werden nachher erzählen, wie wir dann Christ geworden sind. Also dazu noch keine Frage dann. Ja, wie ich gesagt habe, ist natürlich Droge an sich nicht etwas, was verwendet wird, aber in diese Tantra-Formen kann man eventuell solche Mittel als Hilfsmittel an die Hand nehmen, in diese Tantra-Richtung. Aber es spielt nicht von der Lehre her. Es sagt nicht, also nimm Drogen oder sowas. Aber man kann einiges hinzunehmen und damit experimentieren.
Sie die Frage wiederholen?
Ja? Die Frage war, ob Drogen eine Rolle spielen. Gut. Die Frage ist, wie es mit dem, ja, die Sache steht, dass es einerseits keinen Gott gibt und andererseits diese Gottheit Kalachakra angeboten wird. Ja, zunächst mal muss man sagen, dass natürlich das ja auch wieder eine Benennung ist, Gottheit. Buddhisten sehen, dass das innere Wesen, diese Buddha-Figur, diese Gottheit, diese Buddha, diese Tantra-Gottheit leer ist mit zwei E's. Also da ist im Wesen ist nichts da drinne. Da ist also keine wirkliche Persönlichkeit drin, wohl Kraft. Und Kraft ist zentral in tibetischem Buddhismus. Aber keine Persönlichkeit. Man könnte sagen, es ist eine unpersönliche Kraft. Also in dem Sinne spricht man nicht wirklich von einer Gottheit. Es kommt alles mit auf die Kassette, ne? Es hört sich gut an, also. Da merkt man, wir sind ja hier in Stuttgart und ja. Also diese Kalachakra zum Beispiel wird ja ein Stück weit auch angebetet, wie ja auch der Dalai Lama zum Beispiel ja Bush anbetete, indem er praktisch sein Kern anbetete, diese sogenannte Buddha-Natur. Und die Buddha-Natur, wir nennen das in Übersetzung, wir nennen das göttliche Natur, aber wenn wir die buddhistische Lehre folgen, jetzt Lehre mit H, dann sagt es aus, dass in sich die Erleuchtung nichts ist. Also wir kommen zurück in dem Nichts. Also da ist alles leer. Da ist kein Leben, keine Persönlichkeit, da ist kein Gegenüber. Das ist ein Zustand, wo man ihn aufgeht, wie ich es vorher auch beschrieben habe. Also ist Buddha auch einerseits wo was etwas, was man dann anbetet, in dem Sinne, aber man tut das als eine Reinigungspraktik und erhofft sich dadurch, dass dieser Zustand auf einen übergeht oder dass dieser Zustand in einem erweckt wird, indem man anbetet. Das ist eigentlich der Hintergrund, wie die Buddhisten es meinen. Die Frage ist, was einen Buddhisten bewegt, seine Religion weiterzugeben. Nun, sie haben natürlich einen Anspruch, dass ihr Weg zur Erleuchtung ein Erlösungsweg ist und haben in dem Sinne auch den Anspruch, andere Menschen auf diesem Weg bringen zu wollen. Und der Dalai Lama zum Beispiel, obwohl er nicht direkt missioniert, indem er sagt, ihr müsst alle Buddhisten werden, tut es schon indirekt, indem er durch seine ganze Art und durch seine Präsentation wirbt für den Buddhismus. Und das tut er in dem Sinne aus dem buddhistischen Gedanke, dass er glaubt, dass durch diesen Weg Menschen erleuchtet werden können, also frei werden können vom Leben. Also die wirkliche Motivation für Buddhisten ist die Befreiung von dem Leiden.
Ist man da? Ist für den Buddhisten das Gebet eine Selbstaufgabe?
Die Frage ist, ob für einen Buddhisten das Gebet eine Selbstaufgabe ist. Ist es so? Selbsthingabe? Ich muss ja auch immer wieder da unterscheiden, welche Form des Buddhismus wir hier ansprechen. Wenn wir den Tantra-Buddhismus und zum Teil auch Mahayana-Buddhismus ansprechen, da wird ja auch gebetet. Ich habe als Tantra-Buddhist ja zu meinen Gurus gebetet und habe mich Kraft erhofft dadurch. Also habe nicht nur mich selbst darin aufgegeben, sondern habe auch Stück weit von außen von diesen Gurus Kraft erhofft. Ja, was ist, ne? Die Frage ist, was mit Zen-Meditation und dem Bezug zu dem Christentum gemeint ist, also oder ob man, was ich davon halte. Also Folgendes, die Zen-Meditation ist tatsächlich auch sehr populär. Zen-Meditation kann man, vielleicht kannst du noch mal eben das Bild auflegen von den drei Strömungen, ist unterzuordnen unter der Mahayana-Richtung, also nicht Tantrayana, sondern wohl Mahayana, wo man ja auch als Hilfemittel zum Beispiel ein Guru in Anspruch nimmt. Zen geht über einen Meister und der Meister hilft einen durch ja, bestimmte Aufgaben über manche Schwellen hinweg. Also Zen-Buddhismus könnte man in diese zweite Form unterordnen. Ja, man muss natürlich insgesamt den Anspruch des Buddhismus auch in Zen-Buddhismus sehen. Der Anspruch ist, dass sie zur Erleuchtung verhelfen, das ist ein Zustand jenseits von allem Leben und von allem Leiden in dem Sinne. Also, und es spricht in dem Sinne nicht, auf jeden Fall nicht den biblischen Schöpfergott an. Also das Ziel ist nicht, im Zen-Buddhismus einen lebendigen Gott zu begegnen. Das Ziel ist praktisch, diesen Zustand der Erleuchtung zu erlangen. Also, und da sage ich immer, also da setze ich immer ein Fragezeichen, weil ich meine, dass es nicht leicht ist, nur manche Prinzipien oder Praktiken herauszunehmen und für eigene Zwecke einzusetzen. Ich persönlich habe auch nachher, auch nachdem ich Christ geworden bin, habe ich öfters noch nachgedacht über, war doch nicht manche Dinge im Buddhismus nicht so falsch, habe ich dann immer wieder gemerkt, sobald ich auch nur eine Praktik oder einen Gedanke an eine gute moralische Vorstellung oder sowas mit hineinnahm, dass mich den ganzen Geist wieder mitnahm. Und ich beschreibe das richtig als ein Geist, der jetzt ja in eine ganz andere Richtung zielt, die Richtung hin zur Erleuchtung, zu diesem Zustand und nicht hin zu Gott. Hä? Noch eine.
Wer hat eigentlich den Buddhismus einmal gelehrt? Und da steht eine Person am Anfang dahinter? Oder woher müssen ja die Lehren kommen? Und wie geschehen die Veränderungen durch was?
Ja, die Frage ist, der Buddhismus gelehrt hat, wer der Urheber des Buddhismus ist. Der Urheber ist ein Mann, der Shakyamuni oder Siddhartha hieß, ein Prinzen, der 500 Jahre vor Christus gelebt hatte und dann diesen Weg gegangen ist. Und Buddha, er wird ja auch wohl Buddha genannt, aber Buddha ist in dem Sinne ein Titel, wie Christus ein Titel ist, der Messias für Jesus in dem Sinne. So ist er diesen Weg gegangen zur Erleuchtung und hat diesen Zustand des Buddha erlangt, so wie er es beschreibt. Und nachdem er es erlangt hat, hat er sich aufgemacht und als erstes diese Lehre der vier edlen Wahrheiten gelehrt, als Grundlehre des Buddhismus. Das ist diese erste Form, da ist diese Hinayana-Form daraus entstanden. Später, diese späteren Entwicklungen, das sind praktisch, ja, man könnte sagen, ein Stück weit Neuoffenbarungen oder das sind Meistern, also Meditationsmeistern gewesen, die Visionen gehabt haben, bestimmte Sichtweisen und das als Lehren von dem schon verstorbenen, aber noch in erleuchtete Sphären lebenden Buddha angenommen haben. Also so ist das dann, sind diese Weiterentwicklungen dann entstanden. Ja, die verschiedenen Strömungen, ist die Frage, ob die nebeneinander her bestehen. Ja, nebeneinander her, also zum Teil, ich habe das schon gesagt, würde eine Form sagen, das ist nicht ein richtiger Buddhismus. Die Hinayana-Leute würden sagen, ihr stützt euch nicht mehr auf die ursprünglichen Lehren. Und die Mahayana und Tantrayana-Leute sagen, ihr habt nicht diese größere Erleuchtung, indem ihr auch noch ein Guru werden könnt. Also so ja, sind sie schon ein Stück weit gegensätzlich, aber lassen sich auch zum Teil stehen. Ja, ja, na ja, gut, alles später, also dann ganz gut.
Es gibt auch namhafte Zen-Meditationslehrer in unserer Gesellschaft.
Ja, ich kann nur ganz kurz, also ich kann vielleicht später auch noch darauf zurückkommen, vielleicht können wir auch noch persönlich darüber sprechen, aber ganz grundlegend glaube ich nicht, dass Sie sich bewusst jetzt auf eine andere Gottheit einlassen. Es ist ja auch im Buddhismus nicht den Anspruch, eine andere Gottheit zu haben, aber Sie lassen sich wohl auf diese Lehre ein und haben den Anspruch, als könne diese Lehre uns Christen zu Gott hin verhelfen. Wenn ich jetzt sagen wir so, die Offenbarung der Bibel ernst nehme, dann sagt mir die Bibel, dass Jesus Christus der einzige Mittler hin zu Gott ist und er mir helfen kann, nur er. Und keine Methodik, Praxis oder sowas, sondern eine Person. Und das ist eine ganz andere Lehre, die uns hier entgegenkommt. Ja, also ich will nicht sagen, dass diese anderen Leute deswegen vielleicht keine Christen sind, aber sie nehmen etwas in Anspruch, was ja ein Zusatz ist. Und ich meine, dass das ja ein Nebenweg ist und nicht den Hauptweg. Ja, wir waren in Australien stecken geblieben, oder am Ende von Indonesien könnte man sagen, wir waren 4 Monate unterwegs und reisten dann nach Australien. Und ich habe schon gesagt, dass ich ja schon merkte, dass ich noch versuchte, zu meditieren und auf dem Weg des Buddha zu bleiben, aber auch immer mehr in eine enorme Spannung geriet. Einerseits hatte ich Erfahrungen in meiner Meditation, die zum Teil auch gut waren. Andererseits hatte ich im Alltag, merkte ich, dass diese Erfahrungen keine weitere Wirksamkeit hatten. Und so war ein Kluft in mir da. Und ich habe mir gesagt, also wenn es schon eine Erleuchtung gibt, dann müssen die beiden zusammenkommen. Erfahrungen in der Meditation und meine Alltagserfahrungen. Als wir dann in Australien angekommen sind, dann war die erste Entdeckung, die wir machten, dass wir um 4.000 Mark betrogen waren. Durch einen unglücklichen Deal, die wir in Indien gemacht hatten mit Edelsteine. Nun müssten wir arbeiten. Unser Geld ging langsam aus und wir suchten uns Arbeit, pflückten Äpfel und Birnen und demütigten uns in dem Sinne immer mehr. Es war schwer und wir waren immer weniger überzeugt von unserer Methode, unserer alternative Therapie. Und dann besuchten wir eines Tages einen Freund, den wir schon in Indien kennengelernt hatten, ein Jude, der mit indische Gurus sich eingelassen hatte und er wohnte mitten im Urwald. Wir trennten zu diesem Ort und ein junger Mann nahm uns mit. Er war voll gut drauf.
Ja, und wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass ein normaler Mensch so fröhlich sein kann. Und wir haben dann ihn gefragt und haben gesagt, sag mal, hast du vielleicht was geraucht? Da hat er gesagt, nein, nein, das kommt von meiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Ja, haben wir gedacht, kann ja auch sein, kann ja auch Jesus sein. Für uns war das auch möglich. Also Jesus war natürlich für den Martin ein Guru, also einer, der die Erleuchtung erlangt hatte und jetzt in der unsichtbaren Welt war. Und für mich in der Esoterik war Jesus auch so ein Guru, ein besonderer Mensch mit besonderen Fähigkeiten. Ja, und dann fragte dieser Mann, was macht ihr denn beruflich? Da haben wir gesagt, wir sind alternative Psychotherapeuten. Ja, sagt er, wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Ja, das wollten wir. Und wir waren ja im Ausland und wir wollten auch was erleben. Da sagt er, ja, dann nehme ich euch mit morgen in meine Gemeinde, lade ich euch ein zum Gottesdienst. Ja, haben wir gedacht, gut, wir sind hier im Ausland, wir können auch mal in die Kirche gehen, es macht ja nichts. Ja, so holte er uns am nächsten Morgen ab und brachte uns zu einem Schulgebäude. in einen Schulsaal und da war so eine Bühne, eine kleine Band. Und wie ich hörte, war es der Pastor, der dort hinterm Schlagzeug saß. Und seine Frau sang am Mikro. Und ich dachte, huhu, ich war ja so traditionell kirchlich erzogen. Also das schien mir doch sehr, ich war da sehr skeptisch. Also, aber dem Martin hat's gut gefallen. Denn er fand, dass die Leute, die hier beteten und Gott in ihren Liedern lobten und priesen, dass sie wirklich zu einem Gott beteten, der tatsächlich anwesend war. Sie beteten so, als wäre dieser Gott in ihrer Mitte. Und das kannte auch er eben nicht. Und das war ihm was Neues und das reizte ihn. Nach dem Gottesdienst tranken die Leute immer noch Kaffee und Tee miteinander. Und dazu haben sie uns auch eingeladen. Da kommt eine Frau zu mir und fragt mich, woher kommst du? Und wie heißt du? Und die dritte Frage war, darf ich mit dir beten? Und ich, oh, beten. Ich konnte ja gar nicht beten. Und mein Kindergebet, ja, das ging ja nun auch nicht. Und dann mochte ich aber nicht Nein sagen, weil die Frau so nett war. Und dann dachte ich frage den Martin und der wird sicher Nein sagen. Und dann sage ich auch Nein. Ja. Ich fragte ihn und zu meiner Überraschung sagte er, ja, mach das doch. Und er fand das eigentlich gut. Und sagte sogar, dass er auch noch mitkäme. Ja, die Frau holte den Pastor und sie ging mit uns raus auf den Balkon, weil eben sonst überall die Leute rumliefen. Und dann begann sie mit mir zu beten. Und als sie betete, spürte ich sofort, dass die Frau nicht aus sich selbst betet. Sie las ja nichts ab und sie sagte auch nichts auswendig, das war mir völlig klar. Und ich spürte, dass hier eine Macht anwesend war, die war größer als alle Mächte, die ich bis dahin kennengelernt hatte. Und sie betete und sprach damit direkt in meine Schuld, in mein Schuldgefühl, was ich nämlich noch hatte wegen meiner Familie. Und ich begann zu weinen und ich wusste, das ist Gott selber, der durch diese Frau spricht. Denn sie konnte das von mir ja gar nicht wissen. Und ich hatte mich jetzt auf dieser Reise schon ganz lange mit dieser Schuld herumgequält. Und dann sagte die Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Und wenn mich vorher einer gefragt hätte, ob ich sündige, hätte ich gesagt, nein. Ich mache mal was falsch, das macht schließlich jeder. Aber Sünde war für mich bewusst was Böses tun. Und das meinte ich nicht zu tun, denn ich hatte ja für alles gute Gründe. Aber in dieser Vergebung wurde mir plötzlich klar, dass Sünde noch was ganz anderes ist. Nämlich, dass Sünde von Sund kommt, von Graben. Und dass ein Graben zwischen mir und Gott war. Und ich hatte allerlei Praktiken getan, um mich mit diesem Gott zu verbinden. Und hatte gedacht, wenn ich mich diesen kosmischen Mächten öffne, dann verbinde ich mich mit diesem Gott. Und ich habe gedacht, das ist eine neue Form. Raus aus der Tradition, um sich mit Gott zu verbinden. Und jetzt merkte ich, ich war gar nicht mit diesem Gott verbunden. Und ich merkte eben, da ist eine Trennung. Und ich hatte diesen Gott nie gefragt, was willst du von mir? Obwohl ich immer nach höherer Führung gesucht hatte in der Meditation, war mir klar, dass ich getrennt war. Und die Frau sagte dann, willst du von jetzt an mit Jesus Christus leben? Und mir war es klar, das muss ich machen. Ich hätte natürlich Nein sagen können, aber wenn sich mein Wunsch erfüllen wollte, nämlich in Verbindung mit diesem Gott zu sein, dann muss ich den Weg mit Jesus Christus gehen. Bis dahin hatte ich zwar an einen Gott geglaubt und hatte mich auch immer als Christin bezeichnet, aber Jesus Christus hatte in meinem Leben keine Rolle gespielt. Das dachte ich, der ist vor 2000 Jahren gestorben, was hat er mit mir zu tun? Aber jetzt war mir ganz klar, ich muss das machen. Dann half sie mir und sprach mir ein Gebet vor. Und ich sagte dann, dass ich von jetzt an mein Leben mit Jesus Christus führen will. Und der Martin, der stand neben mir und sah, was da alles geschah und wusste, was hier geschieht, das ist die Wahrheit.
Ja, als meine Frau, die Elke damals war noch nicht verheiratet, zu mir kam und fragte, soll ich da mitgehen, war es tatsächlich erstaunlich, dass ich sofort Ja sagte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Männer, also wenn meine Frau eine spontane Idee hat, dann sage ich so erstmal Nein, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Und dann überlege ich, ob ich vielleicht doch noch Ja sage. Aber in diesem Falle sagte ich sofort und spontan Ja. Die Elke hat nämlich immer, wenn jemand ihr nach ihrer Religion gefragt hat, gesagt, sie sei Christin. Und ich wusste, dass es noch nicht mal halb war. Ich tat nämlich an meinen buddhistischen Glauben mehr, als sie an ihren christlichen Glauben. Und ich dachte, und ich merkte, ich stand dabei und ich freute mich total. Ich dachte, jetzt ist die Elke eine echte Christin geworden. Und ich einen echten Buddhisten, das passt doch gut zusammen. Aber dann kehrte die Frau sich auch zu mir und fragte, ob sie auch mit mir beten könne. Also ich meinte, es ist eigentlich gar nicht nötig, weil ich fühlte mich sehr gut, aber wollte sie auch nicht enttäuschen und sagte, okay, können wir machen. Sie fing dann an zu beten, auch der Pastor betete. War auch ganz nett. Dann sagte sie, ob ich ihr ein Gebet nachsprechen könne. Ich wusste gar nicht so recht, was da ablief. Und dann sagte ich, ja, können wir machen. Sie fing an und eine der ersten Dinge, die sie betete, war, ich solle alle meine anderen Religionen loslassen. Und ich stand da, meine Augen zu, und ich musste dann diesen Satz nachsagen, und ich sagte, also mein erster Gedanke war, nein, das tust du nicht. Wie kann überhaupt diese Frau wissen, dass du eine andere Religion hast? Wir hatten gar nicht darüber gesprochen gehabt. Dann fing ich an zu überprüfen. Der Buddha hatte immer gelehrt, wenn jemand dir etwas sagt, dann überprüfe du selbst. Nimm nie etwas so an, als sei es sofort die Wahrheit, sondern überprüfe in dir. Das fing ich an zu tun. Mein Widerstand, mein Rebellion, das war eine Art, man könnte fast sagen, eine religiöse Stolz. Ich wollte nach 7,5 Jahren Praxis das nicht auf einmal loslassen. Ich hatte ja schon eine höhere Bewusstseinsebene erlangt, so meinte ich. Dieser Widerstand war in mir, wie ein feuriger Ballen. Die Gegenwart Jesu war auch da, so klar und so wahr. Und er ging nicht weg. Und er war größer. Ich wusste ja, dass das Jesus war, weil sie hatte zu Jesus gebetet. Und in dem Vergleich musste ich dann sagen, okay, ich lass alle meine anderen Religionen los. Wir waren beide total verblüfft. Wir wussten gar nicht so recht, was da abgelaufen ist. Die Frau schien es besser zu wissen. Sie sagte, jetzt hat der Herr Jesus euch aus dieser Welt herausgezogen und zu sich geholt. Und wir standen da auf dem Balkon und diese Welt war tatsächlich so ein bisschen grau, es war ein bisschen neblig draußen. Und in uns war eine Liebe, ein Frieden, die ungekannt war. Und wir merkten, es stimmt, was diese Frau sagt. Wir sind dann nach unserem Hotel wieder gegangen und haben da dann gesessen und wir wussten beide, was wir, das war, was wir eigentlich gesucht haben. Sonst hatten wir immer viel miteinander herum zu therapeutisieren, aber jetzt war es gar nicht mehr nötig. 3 Tagen ging das gut. Dann kamen Kämpfe. In mir war es, als ob Buddha und Jesus miteinander am Kämpfen waren. Manchmal dachte ich, was Jesus sagte, war richtig. Dann dachte ich, nein, was der Buddha sagte, war richtig. Und das ging in mir hin und her. Ich wurde schier verrückt. Die Elke fing dann noch an, mit mir zu kämpfen. Und der Chaos war komplett. Wir sagen uns, das fühlt sich nicht mehr gut an. Komm, Wir verlassen diesen Ort.
Ja, unser Maßstab war tatsächlich unsere Gefühle. Was sich gut anfühlte, das war gut und richtig. Und was sich schlecht anfühlte, das war eben falsch. Und das konnte nicht die Wahrheit sein. Unsere Einstellung war, es musste immer gut sein. Und da strebten wir auch hier nach. Immer nach guten Erfahrungen. Und jetzt ging es uns schlecht. Und so waren wir in Sydney, sind wir nach Sydney gereist, 600 Kilometer entfernt, und dachten, hier sind wir in Sicherheit. Wir lassen das hinter uns, das war eine gute Erfahrung. Wir stehen dort in der Stadt an der Kreuzung, die Ampel springt auf grün, die Leute kommen auf uns zu, ganz viele Leute, und einer aus der Masse heraus kommt auf uns zu, guckt uns an, strahlte von innen total und sagt zu uns, kennt ihr Gott? Und wir haben gedacht, ja, ja, wir kennen diesen Gott, aber wir wollen da jetzt nichts mehr von wissen. Und wir sind einfach weitergegangen, und er gab uns eine Einladung und sagte, meine Gemeinde hat dort in der Stadthalle eine Ausstellung und da müsst ihr unbedingt hingehen. Dann zeigt er uns den Eingang, und weg war er, und wir konnten selbst entscheiden, gehen wir da rein oder nicht. Dann gingen wir doch nach einigem Zögern hinein, und die Leute haben uns dort aufgefangen. Sie luden uns ein in einen Hauskreis und zum Gottesdienst. Und in diesem Hauskreis bekamen wir dann Lehre. Und hier merkten wir auf einmal, dass es nicht allein um Erfahrungen geht. Und bis dahin war unser Leben von Erfahrungen geprägt. Wir wollten das Göttliche oder Gott in Erfahrungen erleben. Und zwar nur in Erfahrungen. Denn Lehren darüber gab es eigentlich nicht. Und hier lernten wir jetzt, dass Jesus Christus, dass Gott selber anwesend ist, auch wenn wir ihn nicht erfahren. Auch wenn es uns schlecht geht und wir denken, der ist weit weg von uns, lernten wir, dass er da ist und dass wir darauf bauen können und nicht immer nur Erfahrungen nachjagen müssen. Ja, dann wussten wir endlich, wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Wir kehrten um, gingen nach Europa, veränderten unser Leben total, gaben unsere Berufe auf, machten noch eine theologische Ausbildung, unter anderem in Korntal 2,5 Jahre. Ja, und leben jetzt seit 11 Jahren mit Jesus Christus. Ich bin noch hinterher, wurde mir natürlich ganz deutlich, dass die Sache mit meiner Familie, dass das total schlimm gewesen war. Bis dahin habe ich das so als mein Recht gesehen. Aber dann war es für mich völlig klar, das war ganz, ganz schlecht. Und ich war bereit, zurückzugehen. Ich bin hingegangen, habe um Vergebung gebeten und war auch bereit, zurückzugehen. Aber mein erster Mann damals wollte das nicht mehr. Und er reichte dann die Scheidung ein. Und so heirateten wir dann später. Ja, Gott hat uns bis hierhin gehalten und getragen durch mancherlei Kämpfe. Und wir sind froh, dass wir heute nicht mehr nur diesen Erfahrungen nachjagen müssen.
Der Weg der Erleuchtung von Buddhismus zu Christus. Wir bekamen eine Erleuchtung, wir bekamen erleuchtete Augen des Herzens, damit wir dann erkannten, wer Gott war und was er mit uns vorhatte. Diese Erleuchtung kam uns, indem Jesus auf uns zugekommen ist. Und zwar so ganz konkret. Und das ist ja auch die Brücke, die in der Bibel beschrieben wird, als Evangelium, als gute Botschaft. Jesus kam von Gott zu uns Menschen und überbrückte diese Sphäre, könnte man sagen, der Geister, der Dämonen und alles, was dazwischen ist. Und so hat Gott die Initiative ergriffen, um zu uns Menschen zu kommen, so dass wir zu Gott kommen können. Und das haben wir konkret erfahren. Gott war es, der uns nun zweimal so angesprochen hat. Wir waren auf der Suche gewesen. Klar, suchten wir. Wir wussten gar nicht, wonach. Aber von anderer Seite war jemand da, der suchte. Und ich möchte da gerne mit enden, mit einem Wort aus dem Propheten Jesaja. Da spricht Gott durch den Propheten. Ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich, hier bin ich. Und diese Stimme Gottes erschallt heute genauso wie damals, wie sie an uns erscholl, auch in unserer Mitte. Und ich möchte dazu ermutigen, auch dafür beten, dass wir sein Rufen, sein Suchen persönlich erfahren mögen und hören, dass er da ruft, hier bin ich, hier bin ich.